Ich bin jetzt seit knapp 10 Jahren verheiratet. 10 wundervolle Jahre, würde meine Frau sagen. Unsere Tochter, die hätte diesen Herbst eingeschult werden sollen. Das ist alles so ungerecht. Ich könnte vor Verzweiflung laut aufschreien. Und Gott weiß, wie oft mich die Verzweiflung gepackt hat und wie sehr ich die rausgeschrien habe. Das bringt ja nichts. Das bringt ja überhaupt nichts.
Hey Martin, grüß dich. Kommst du mit, wir gehen ein Bierchen trinken mit den Kumpels. Komm, ab geht's.
Nee, Fleisch. Ich habe keine Lust auf Gesellschaft, verdammt.
Komm, Martin. Komm, auf geht's. Es sind so viele Kumpels da, die haben dich schon so lange nicht gesehen. Schon so lange. Du weißt schon, seit dem letzten Mal.
Ja, danke, ich will euch echt nicht den Abend verderben. Ich bin schon so kein sehr gesprächiger Typ und naja, ich bin echt nicht in der Stimmung.
Ja, du weißt auf jeden Fall, wo du uns finden kannst. Also, falls du deine Meinung änderst, ich würde mich freuen. Mach's gut. Ciao.
Mein Freund Heiner. Er kann nicht verstehen, warum ich hier immer noch herumhänge. Heiner glaubt, in eine Kneipe zu gehen und einen zu trinken, das löst alle Probleme. Aber es ist mir passiert und nicht ihm. Er kann es einfach nicht verstehen.
Hey, Liebling.
Hallo, Kathi.
Ich weiß, dass du jetzt nicht drüber reden kannst. Und ich weiß ganz genauso, dass du nie darüber reden kannst. Aber schau her, Heiner, er hat sich so viel Mühe gegeben, hat alle deine Freunde eingeladen.
Ich verspreche, ich komme später nach, okay?
Wenn du es auch wirklich tust, aber ich kann mir nicht ganz alleine die ganzen leeren Phrasen anhören wie du schaffst das schon und das muss ja wirklich schlimm sein. Ja. Hey, ich brauch dich.
Ja, Schatz. Bis später, okay?
Du weißt, dass du irgendwann deine alten Freunde wiedersehen musst. Bis später, Schatz.
Meine Frau Kathi, es hat sie damals genauso hart getroffen wie mich, aber ich weiß nicht, irgendwie hat sie es besser verkraftet. Nicht, dass es nicht auch schlimm für sie gewesen wäre, nein, ganz im Gegenteil, aber sie ist nicht so abgestürzt wie ich. Sie sagt immer, dass der Gedanke, dass Gott sie immer noch hält, ihr irgendwie, was sich Kraft gibt oder so. Das ist auch das, was der Pfarrer gesagt hat, als er kam, um uns seine Art von Trauen und Beratung zukommen zu lassen. Kathi ist einfach gläubiger als ich. Vielleicht lässt Gott das ja auch zu, weil ich kein guter Mensch war. Ich weiß, der Pfarrer sagt, ich soll nicht so denken, aber ich meine, mein Gott, es ist mir passiert und ich mit der hat doch überhaupt keine Ahnung. Ich denke, ich gehe jetzt langsam los, sonst macht sich Kathi noch Sorgen. Ich werde ein freundliches Gesicht aufsetzen und so tun, als wäre nichts geschehen. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalten kann. Peter wird da sein. Peter, der immer sagt, Gott, der kann mir mal den Buckel runterrutschen. Und Frank, der auf Kosten seiner eigenen Ehefrau sich mit anderen Frauen vergnügt. Ich meine, warum ist denen das nicht passiert? Bin ich so viel schlechter? Was habe ich getan oder was ist das, was ich nicht getan habe? War ich ein schlechter Vater? Ich meine, warum ich? Warum ausgerechnet ich?
Warum ausgerechnet ich? Ich weiß nicht, oder ich glaube, ich kann mir sicher sein, dass ganz viele Leute von euch schon auf diesem Stuhl gesessen haben. Dass das genau deine Frage war. Warum ausgerechnet ich? Vielleicht sind hier Leute, die haben genau das erlebt, was er erlebt hat. Einen Menschen zu verlieren. Ich nicht. Trotzdem, das ist der Stoff, aus dem meine Albträume sind. Eine meiner Töchter zu verlieren. Aber wenn auch das dir nicht passiert ist, es gibt andere Sachen in diesem Leben, die tun weh, die tun dir weh und du saßt schon auf diesem Stuhl oder du sitzt sogar jetzt auf diesem Stuhl und eigentlich ist das deine Frage. Warum eigentlich ich? Meine Frau hat letzte Woche eine CD eingelegt, die hatte ich lange nicht gehört. Klaviermusik. Das ist eigentlich gar nicht so der Stil von Musik, den ich höre. Aber immer, wenn ich diese Musik höre, macht mich das irgendwie still, macht mich das irgendwie traurig. Ich kannte den Mann, der diese Töne komponiert hat und gespielt hat. Für mich war dieser Mann, der das gespielt hat, schon als Kind jemand, der für mich genial war irgendwie. Ich konnte kaum begreifen, wie er das macht, was er da macht am Klavier. Und Leute, die mehr davon verstehen als ich, sagten, er hatte das absolute Gehör. Was er mit dem Klavier machte, war magisch, fand ich. Er konnte zaubern mit Klängen. Er beherrschte dieses Instrument fehlerlos. Ein Ausnahmemusiker. Und er war Christ. Er liebte Gott und Leute, die ihn näher kannten als ich, sagten, wenn du in seiner Nähe bist, spürst du was davon. Von dieser Liebe Gottes. Wenn du in seiner Nähe bist, merkst du, dass er nicht Musik macht und dabei irgendwie selbstlos rauskommen will. Dass er sich irgendwie immer in den Hintergrund hält. Und als seine Söhne Teenager waren, starb er. Und er starb einfach weil er eine Operation nicht überlebte, die überhaupt nicht lebensgefährlich ist. Einfach so. Warum? Wenn ich diese CD höre, denke ich, warum spielen diese Hände nicht mehr? Warum ausgerechnet er? Warum hast du das nicht verhindert, Gott? Letzte Woche dachte ich, brauchtest du da oben jemanden, der so Klavier spielen kann? Warum ausgerechnet er? Ich war letzte Woche auch in diesem Gedenkraum, da beim Rathaus, wenn man so links dran vorbeigeht und hinten so rein, in so einem kleinen Raum. Den Gedenkraum, wo ein Modell von Würzburg steht, wie es nach dem 16.03.1945 aussah. Wie es nach 19 Minuten Bombenangriff aussah. 95% der Innenstadt zerstört. So sah das aus. Das ist der Dom in der Mitte. Und obwohl es nichts Kriegswichtiges mehr gab in dieser Stadt und die Würzburger sich eigentlich sicher fühlten, passiert das. 19 Minuten machen aus einer Stadt die Hölle. 1000 oder 2000 Grad Temperatur hat es in der Innenstadt. Kann man da lesen. Ich glaube nicht, dass hier noch jemand sitzt, der das miterlebt hat. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht erzählen deine Großeltern manchmal davon. Oder deine Eltern. Heute noch, 60 Jahre nachher. Ich habe mich das gefragt. Wie viele Würzburger alte Menschen kennen diesen Schmerz heute noch? Hören noch die Sirenen, hören noch dieses Pfeifen der Bomben, hören noch das lodernde Feuer? Es gibt Schmerz, da hast du ein Leben lang was von. Da erzählst du 60 Jahre später noch von. Warum? Warum so kurz vor Kriegsende ausgerechnet diese Stadt? Warum Würzburg? Was ist dein Schmerz? Warum sitzt du auf diesem Stuhl? Was tut dir heute weh? Ich glaube, dass Leute da sind. Und ich glaube sogar, dass du diesen Schmerz heute schon gespürt hast, als dir klar wurde, was das Thema heute ist. Vielleicht schon vor dem Gottesdienst wurdest du erinnert daran. Leidklagen. Viele von euch wissen ganz genau, was das ist, Leid. So, und das macht es für mich gar nicht so einfach, heute zu reden. Weil das Thema für manche von euch sehr, sehr persönlich ist. Und weil ich ahne, dass ich euch nicht viele nette Dinge sagen werde. Ich glaube, ich werde euch ein paar Dinge sagen, die ich diesem Mann, nicht ins Gesicht sagen würde, wenn ich sein Freund Heiner wäre. Ein paar Dinge, die sich nicht dazu eignen, um jemandem Mut zu machen oder ihn zu trösten oder ihm irgendwie deutlich zu machen, ja, was deutlich machen, dass es nicht so schlimm ist oder was? Es sind ein paar harte Worte. Ich wünschte, diese Dinge, die ich heute sage, wären anders. Aber sie sind so. Ich glaube, dass es Wahrheiten sind. Und deswegen möchte ich sie euch sagen. Ich hoffe einfach, dass du, wenn du dich im Moment auf diesem Stuhl fühlst, dass du sie aushalten und hören kannst. Warum gerade ich? So, und jetzt kommt schon das Erste, was ziemlich hart klingen wird. Warum gerade ich, ist die Frage. Und ich frage zurück, warum nicht? Warum nicht du? Warum eigentlich immer die anderen? Warum nicht du? Ich meine das jetzt nicht irgendwie zynisch, ich meine das ganz ernst. Warum nicht? Irgendwie halten wir doch alle ganz krampfhaft an einer Illusion fest. Und die Illusion heißt, das Leben wird mich glücklich machen. Das Leben ist dazu da, damit ich glücklich werde. Irgendwie tut es schon weh, dass das eine Illusion sein soll, oder? Mir tut es weh, dieser Satz. Dass das eine Illusion sein soll. Eigentlich möchte ich daran festhalten. Ja, das Leben ist dazu da, damit ich glücklich werde. Nur im Kopf wissen wir, eigentlich ist das Leben nicht so. Die allermeisten Menschen auf dieser Welt macht dieses Leben ganz offensichtlich nicht glücklich. Habt ihr diese Bilder gestern gesehen von diesen Leuten in Nordafrika, die versuchen von Marokko nach Spanien, ist es glaube ich, da über die Grenze zu kommen, die Monate hinter sich haben und die es immer wieder tun werden, selbst wenn sie drüben im Gefängnis landen, weil sie wissen, dort im Gefängnis, in Europa im Gefängnis sitzen, ist besser als das. Das Leben scheint die allermeisten Menschen dieser Welt nicht glücklich zu machen. Im Gegenteil, wir stecken in diesem Leben drin und wenn wir ehrlich sind, dann stellen wir fest, dieses Leben tut weh. Mal mehr, mal weniger. Es gibt auch wunderschöne Momente. Manchmal jahrelang, manchmal jahrzehntelang. Aber dieses Leben kann auch höllisch weh tun. Und dafür muss man nicht irgendwie im Dritten Reich gelebt haben. Dafür muss man nicht aus Marokko kommen oder Afrika. Das kann auch in Deutschland höllisch weh tun. Und eigentlich wissen wir das. Nichts und niemand garantiert mir, dass dieses Leben ausgerechnet mir nicht wehtun wird. Und trotzdem halten wir daran fest. Irgendwie, vielleicht brauchen wir das. Ich nicht. Mich wird es nicht treffen. Ich werde glücklich werden. Wir sind super darin, es zu verdrängen. Ich auch. Bis es dann passiert, bis der Schmerz kommt und Menschen, die da durchgegangen sind, reden nachher anders über das Leben als vorher. Das Leben tut weh. Warum also nicht auch mir? Warum nicht auch dir? Und wenn du bisher davon verschont geblieben bist, dann sei dankbar. Dann hast du Grund, herumzuhüpfen und zu tanzen und zu singen. Dann solltest du nicht über... Ich habe auch schon oft auf diesem Stuhl gesessen. Aber meistens jammer ich über irgendwelche kleinen Dinge. Und dann manchmal, wenn ich andere kennenlerne, dann stehe ich auf und denke, hey, ich habe eigentlich keinen Grund. Wenn es dir gut geht, hey, dann sei dankbar und dann genieße es und dann freue dich daran, dann schätze das. Aber das Leben tut weh und auch dich wird es spätestens in 50, 60, 70 Jahren irgendwann erwischen, spätestens wenn du dieses wunderschöne Leben mal abgeben musst, dann wird auch dir das Leben wehtun. Also, er fragt, warum gerade ich? Und die Antwort ist, warum nicht? Warum nicht du? Vielleicht gibt es absolut keinen besonderen Grund, warum gerade du. Warum dieser Pianist mit 50 Jahren und Söhnen im Teenageralter? Vielleicht ist der einfache Grund der, dass er während seiner Operation eine Sepsis erlitt, eine Blutvergiftung und der Körper das nicht ausgehalten ist. Punkt. Warum gerade Würzburg, kurz vor Kriegsende? Weil Würzburg über 100.000 Einwohner hatte und weil die Alliierten sich das vorgenommen hatten. Wir machen jede Stadt in dieser Größenordnung platt, damit der Durchhaltewillen der Bevölkerung bricht. Das ist der Grund. Vielleicht gibt es keinen tieferen Grund, warum ausgerechnet du. Warum er hier auf dem Stuhl mit seinem Schmerz, vielleicht ist die Tochter über die Straße gelaufen, das ist der Grund. Warum du? Vielleicht weil jemand dir das angetan hat. Weil du, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das Pech hattest. Letztens, damals. Die harte Antwort auf die Warum-Frage lautet zuerst mal, warum nicht? Eigentlich müsste man eher sagen, wenn es mir gut geht, warum ausgerechnet ich nicht? Das wäre eigentlich die richtige Frage. Warum eigentlich ausgerechnet ich nicht? Und darum gehört Klage voll da rein, wenn wir über das Beten reden. Klage ist ein fester Bestandteil. Lest mal das Buch Hiob. Wenn es dir so geht, dann kann das eine Hilfe sein, dieses Buch mal zu lesen. Nicht, weil es deine Probleme lösen wird. Aber du wirst dich daran wiederfinden. Es ist geschrieben wie ein Theaterstück mit verschiedenen Szenen und Akten sozusagen. Wie ein Theaterstück mit verschiedenen Akteuren. Im ersten Akt am Anfang verliert Hiob alles. Er verliert wirklich alles, was man so haben kann. Besitz, und er war reich. Kinder, seine Gesundheit, und zum Schluss läuft ihm die Frau weg, weil sie es nicht mehr aushalten kann mit ihm. Er verliert alles. Und am Anfang trägt er das noch mit Fassung, aber dann bricht es aus ihm heraus. Genau diese Frage. Warum ich? Warum ich? Das ist nicht auszuhalten, Gott. Und er klagt Gott an. Er sagt so Dinge wie, Gott, dazu hättest du kein Recht gehabt. Es gibt keinen Grund, warum du mir das antust. Ich habe einwandfrei gelebt. Du und ich, du weißt es genau. Wir hatten eine enge Verbindung. Ich habe dich nicht enttäuscht, aber du, Gott, enttäuscht mich. Warum ich? Und er findet absolut krasse Worte. Ich lese euch mal was vor. Wie er verbal auf Gott einschlägt. Es ekelt mich, sagt er, vor diesem ganzen Leben. Darum halte ich meine Klage nicht zurück. Es muss heraus, was mich verzweifeln lässt. Du kannst mich doch nicht einfach schuldig sprechen. Gott, sag mir jetzt endlich, was wirfst du mir denn vor? Was bringt es dir, dass du so grausam bist? Verachtest du, was du geschaffen hast? Lässt du gelingen, was die Verbrecher planen? Siehst du denn nicht mehr als Menschen sehen und urteilst du so beschränkt, wie wir es tun? Mit deinen Händen hast du mich gestaltet und jetzt verschlingst du mich mit Haut und Haar. Vergiss es nicht, du formtest mich wie Ton. Willst du mich jetzt in den Staub zurückverwandeln? Das Leben hast du mir gegeben und deine Liebe, dein Schutz bewahrte mich, bewahrte meinen Lebensgeist. Und doch, ich weiß, was du bei all dem im ganzen Geheimen anderes plantest. Du wolltest sehen, ob ich schuldig würde, um mir dann jeden Fehler vorzuhalten. Tue ich nun Unrecht, so ergeht es mir schlecht, tue ich das Rechte, dann lässt du es auch nicht gelten. Von Schmach und Schande bin ich benommen. Gelingt mir etwas und fühle ich stolz, so machst du wie ein Löwe Jagd auf mich und ängstigst mich mit deiner Übermacht. Dir fehlt es nie an Zeugen gegen mich, damit du Grund hast, mir noch mehr zu grollen und immer neue Strafen zu verhängen. Warum, Gott? So redet Hiob mit Gott. Hart, finde ich. Etwas macht Hiob richtig. Er hat einen furchtbaren Zorn auf Gott und er schluckt ihn nicht runter. Und das ist richtig. Er wendet sich an Gott. Es ist wie wenn er auf einen Stuhl klettern würde und ihm befiehlt, hier runterzukommen, um ihm am Kragen zu packen und ihm zu sagen, Gott, wir beide müssen miteinander reden. Ich halte das so nicht aus. Er sitzt wie ein kleines Kind bei seinem Vater auf dem Schoß und trommelt ihm mit den Fäusten auf die Brust oder ins Gesicht und sagt ihm, was er denkt. Er sagt ihm seinen Schmerz und er tut das völlig unüberlegt. Gott hält es aus. Gott hält es aus. Du darfst genau so mit Gott reden, wenn es dir danach ist. Wichtig ist, dass du dich nicht wegwendest von Gott. Und sagst, komm Gott, lass mich in Ruhe. Das hat Hiob nicht gemacht. Wenn es dir wehtut, dann schrei Gott an. Du darfst das. Gott ist nicht der, der sich das nicht gefallen lassen würde. Schluck es nicht runter, damit hilfst du dir nicht und niemandem sonst. Und am Schluss in diesem Hiob-Buch redet Gott dann endlich. Und das Verrückte ist, er gibt Hiob keine Antwort im Grunde. Keine Antwort auf die Warum-Frage. Er sagt ihm nur, es gab keinen Grund. Es liegt nicht daran, dass du irgendwas gemacht hättest und jetzt Strafe über dich kommt. Das ist falsch. Völlig die falsche Sicht, das war nicht der Grund. Im Grunde sagt er ihm nur, hier, warum nicht? Warum eigentlich nicht du? Hart, ich weiß das. Und zum Glück ist das nicht alles, was man zum Thema Leid zu sagen hat, aber das ist mal das Erste. Das Leben ist so, es tut weh. Es gibt aber schon einen tieferen Grund, warum dieses Leben uns weh tut. Und das ist jetzt das Zweite. Dieses Leben war anders geplant von Gott. Dieses Leben war als ein Leben geplant, das diesen Namen Leben auch wirklich verdient. Und dass dieses Leben wehtut, das war nicht Gottes Idee. Und dass wir heute feststellen, etwas in diesem Leben ist fürchterlich anders, als es sein sollte. Das liegt daran, dass diese Welt nicht mehr in der Nähe ihres Schöpfers ist. Und der Schöpfer, der ihr das Leben gab, wenn da eine Trennung zwischen ist, wenn das voneinander getrennt ist, dann ist klar, dass diese Welt stirbt, dem Tod verfallen ist, dass es da dunkel wird, wenn das Licht weg ist, dass da kein Leben mehr ist, wenn das der Lebensspender weg ist. Diese Welt und der Schöpfer sind voneinander getrennt und die Menschheit war es, die sich abwandte. Das Leben tut weh, das ist der zweite Punkt, aber das ist eigentlich nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass wir so von Gott getrennt leben. So von Gott getrennt, dass der Tod regiert, dass es dunkel ist. So von Gott getrennt, dass eigentlich in dieser Welt nichts mehr darauf schließen lässt, dass es einen guten Gott gibt, oder? Wenn du dich umguckst, musst du eigentlich zu dem Schluss kommen, diesen guten, liebenden Gott kann es nicht geben. Das Leben tut weh. Was hat er sich da ausgedacht? Man muss eigentlich das Gegenteil annehmen, wenn man sich umschaut. Weil wir so von Gott abgeschnitten sind, von seinem Leben. Abgeschnitten vom Schöpfer. Das ist unsere Lage. Und deswegen tut das Leben so weh. Aber dass das Leben so weh tut, ist sozusagen nicht das Problem. Es ist das Symptom. Das Problem liegt tiefer. Der Schmerz ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist diese Trennung. Die Bibel sagt dazu Sünde. Und damit meint sie nicht die Sünden, die Hiob getan hat oder die ihr tut oder jemand anderes. Sünde meint dieses grundsätzliche Getrenntsein von Gott. Abgewandt sein von Gott. Der Welt als solcher. Und als Jesus über diese Welt ging, da sah er den Schmerz bei den Leuten. Er sah die Symptome. Und er heilte sehr viele. Leute kamen zu ihm vor allem mit ihren körperlichen Schmerzen und er heilte. Das Leben kam in die Welt, in Gottes Sohn und Menschen wurden gesund, wo Jesus auftauchte. Also Gott liebt es, Menschen von Schmerzen zu erlösen. Auch heute noch. Aber Jesus hat immer wieder gesagt, das ist eigentlich nicht das Eigentliche. Das ist nicht das Schlimmste, der Schmerz. Das Schlimmste ist eure Trennung von Gott. Ihr seid abgeschnitten vom Leben. Auch wenn ich hier Menschen jetzt heile. Sie sind abgeschnitten vom Leben. Das Problem ist die Sünde, eure Trennung von Gott. Und seine Mission war nicht die Beseitigung des Schmerzes. Er war hier, um diese Trennung aufzuheben. Für jeden, der das möchte. Für jeden, der diesen Weg gehen will. Das war seine Mission. Einen Weg schaffen zurück zu Gott. Darum starb er an einem Kreuz. Darum litt er. Da oben seht ihr das. Darum spürte er, wie weh dieses Leben tun kann. Ihm weh tat. Darum spürte er, wie weh der Tod tut. Und er ging wirklich durch die Hölle. Das, was er erlebte, war real grausam. Und er hatte Angst davor vorher und als er da dran hing, da war das für ihn nicht leichter, als es für jeden von uns wäre. Und er erlebt es und schreit genauso wie Hiob: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das erlebt Jesus. Das erlebt Jesus. Wenn du das erlebst, das hat Jesus auch erlebt. Der Sohn Gottes erlebt Gottverlassenheit. Und er tut das, damit wir eine Chance haben, wieder zurück zu Gott zu finden. Das war seine Mission. Und wenn dir das Leben wehtut, dann schrei zu Gott, wie Hiob das gemacht hat, wie Jesus das gemacht hat. Wie es viele, viele nach ihm gemacht haben. Such ihn, auch wenn du den Eindruck hast, dass du nichts findest. Und ich wünsche dir von Herzen, dass dein Schmerz dann aufhört. Ich wünsche dir von Herzen, dass etwas passiert, dass Jesus ein Wunder tut. Ich wünsche dir von Herzen, dass das Glück zurückkommt. Aber ich wünsche dir noch mehr, dass du diesen Weg gehen kannst, den Jesus geebnet hat, zurück zu Gott. Das ist das Wichtigere. Die Trennung von Gott ist das Schlimmere als dein Schmerz. Und vielleicht ist es heute an der Zeit für dich. Vielleicht sitzt du hier schon in diesen Gottesdiensten seit Monaten, seit Jahren. Eigentlich weißt du Bescheid. Jesus und der Weg zu Gott und das Kreuz und all das ist dir bekannt. Du weißt, worauf du dich einlassen würdest, aber du hast es bisher noch nicht getan. Vielleicht ist es heute an der Zeit, dass du sagst, jetzt ist es eigentlich dran. Ich sollte mich auf diesen Jesus einlassen. Ich will an ihn glauben und ich will durch den Glauben an Jesus und an sein Sterben am Kreuz den Weg zu Gott wiederfinden. Vielleicht ist das heute für dich dran. Nochmal zurück zum Schmerz. Das erste, was ich gesagt habe, das Leben tut weh. Warum nicht? Das zweite, das Leben tut weh, aber das ist nicht das Schlimmste. Und jetzt noch was, und das ist wieder nichts Nettes. Das Leben tut weh immer noch. Ich muss das gleich mal so nebenbei sagen. Ich bin nicht irgendwie depressiv oder so. Nicht, dass ihr einen falschen Eindruck von mir bekommt. Ich liebe dieses Leben und wenn ich kann, dann genieße ich es. Und das ist gar nicht selten. Und wenn du kannst, dann genieße es. Ich bin überzeugt, Gott liebt es, wenn wir das Leben genießen. Es ist nicht sein Plan, dass wir gebückt und traurig durch diese Welt rennen und dann hoffentlich endlich irgendwann im Himmel ankommen. Koste es voll aus, das Leben, wenn es sich von der guten Seite zeigt. Ich bin heute überhaupt nicht traurig drauf. Gute Freunde von uns sind da. Wir werden diesen Tag genießen. Ich glaube, ich muss das mal so nebenher sagen, dass ihr mich etwa einschätzen könnt, weil dieser dritte Punkt schon wieder so heißt, das Leben tut weh immer noch. Was ich damit meine ist, mit diesem Punkt, wenn du Gott durch Jesus kennenlernst, dann kann ich dir nicht versprechen, dass das Leben danach nicht immer noch weh tut. Wenn diese Beziehung zwischen dir und Gott heil wird, dann heißt das nicht automatisch, dass sich alle anderen Schmerzen deines Lebens in Luft auflösen werden. Dann kann es sein, dass das Leben immer noch wehtut, weil du immer noch in dieser Welt lebst, die getrennt ist von ihrem Schöpfer. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass du das weißt, auch bevor du diesen Schritt zu Jesus gehst und das nicht mit falschen Erwartungen tust. Es ist wahr, Gott zu kennen ändert alles. Es ändert deine Lebensqualität. Aber es ist einfach nicht wahr, dass alle Schmerzen aus deinem Leben verschwinden werden. Vor allem nicht über Nacht und einfach so. Vielleicht ein langer Prozess, wo dir versprochen wird, dass wenn du mit Jesus gehst, alles sich in Wohlgefallen auflöst, dann musst du skeptisch sein. Ich glaube, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Die Bibel ist voll von Menschen, das hat der Daniel eben gesagt, die kannten Gott, die waren super eng mit ihm zusammen und sie haben gelitten an diesem Leben. Jeremia zum Beispiel, ein Prophet, ja, er lebt sein ganzes Leben für Gott und er schreibt ein Buch, das in der Bibel zu finden ist, und er nennt dieses Buch Klagelieder. Und er hat Bitteres erlebt. Er hat manchmal gesagt, Gott, ich wünschte, du hättest mir nie diesen Auftrag gegeben, ich wünschte, ich wäre nie geboren. Jeremia, Paulus, jemand hat mal gesagt, sein Leben liest sich wie der Bericht von Amnesty International über den Gefangenen des Monats. Paulus, der Mann hat gelitten. Hiob, Jesus, andere Jünger. Trotzdem ist durch ihre Beziehung zu Jesus ihr Leben völlig verändert worden. Vor allem bei Paulus kann man das sehen. Lest mal den Philipperbrief. Der Mann schreibt aus dem Gefängnis und er schreibt nur von Freude. Er leidet und er erlebt eine Lebensfreude, die irgendwie unabhängig ist von dem äußeren Schmerz, den er erlebt. Das kann ich dir versprechen, ja. Aber nicht, dass Schmerz sich einfach so auflösen wird. Jesus hat etwas Krasses gesagt. Das seht ihr jetzt gleich hier vorne. Markus 8, 34 bis 36. Und da schenkt er dir rein Wein ein, was es bedeutet, wenn du diese Entscheidung triffst, mit ihm zu gehen. Er sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sich und seine Wünsche aufgeben. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben wegen mir und wegen der guten Nachricht verliert, der wird es retten. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Es gibt offensichtlich Leben, eine Lebensqualität, die etwas Tieferes ist, als dass es uns äußerlich einfach gut geht und wir irgendwie erfolgreich glücklich sind. Hier steht irgendwie nicht viel davon, dass Jesus unsere Probleme lösen wird, wenn wir zu ihm kommen. Ich habe erlebt, dass er das tut. Aber das ist nicht sein wichtigstes Ziel. Hier steht nicht viel davon. Ihr könnt darauf hoffen. Hey, liegt Jesus und Gott in den Ohren? Betet um Heilung oder um innere Heilung vor allem, wenn ihr solche Schmerzen habt. Wenn du Gottes Liebe erlebst, dann hat das heilende Kraft, auf jeden Fall. Manchmal passieren Wunder. Ehen werden gerettet, wenn Leute zu Jesus kommen. Kranke Herzen werden aufgerichtet. Lebensfreude kehrt zurück, all das, ja. Aber Jesus sagt dir, das ist nicht das wirklich Wichtige. Deine Wünsche, das ist hart, oder? Deine Wünsche sind nicht das wirklich Wichtige. Noch härter gesagt, eigentlich geht es nicht wirklich um dein Lebensglück. Nicht zuerst. Ich mag diese Wahrheit überhaupt nicht so gern. Aber ich fürchte, es ist eine. Wichtig, sagt Jesus, ist, dass du mir nachgehst. Egal, wohin ich dich führen werde. Es könnte ein harter Weg sein. Da gibt es ein Kreuz zu tragen. Und er meint nicht dieses Holzkreuz, was man sich um den Hals hängen kann. Das ist so ein Ding, das dich schon beim Tragen mehr oder weniger umbringen kann. Jesus hat es getragen. Also da mitzugehen, erfordert eine Menge Vertrauen. Da sagt dir einer, hey, komm mit mir, vertrau mir. Ich verspreche dir keine schmerzfreien Jahre. Es kann sogar sein, dass der Weg, den ich dich führen werde, mehr Schmerzen bringt, als wenn du einen eigenen Weg gehst. Es kann sein, dass der Weg, den ich dich führen werde, mehr Schmerzen bringt. Es steckt hier sogar drin. Es kann sein, dass sich das Leben kostet. Menschen vor 2000 Jahren oder heute in anderen Ländern erleben das so. Es kostet mich das Leben, wenn ich mit Jesus gehe. Aber eins verspricht Jesus, du wirst das Leben finden. Du wirst das, was wirklich Leben ist, finden. Ewiges Leben. Also da fordert jemand eine ganze Menge Vertrauen von dir. Und dass du dieses Vertrauen fasst, das ist eigentlich das wirklich Wichtige. Und das ist das, was dir mehr wünsche als ein schmerzfreies Leben. Eigentlich ist so eine Predigt über Leid und so ein Bibeltext über Kreuz und Wünsche aufgeben und Leben verlieren überhaupt nicht der gute Moment, um dich dazu einzuladen, Jesus nachzugehen, habe ich gedacht. Das sollte man an einem anderen Tag machen. Jesus hat es allerdings so gemacht. Alles spricht eigentlich dagegen, dir heute zu sagen, genau das zu tun. Komm, lass dich auf Jesus ein. Ich kann dich auch nicht dazu überreden, das zu tun. Kann sein, dass du heute denkst, nee, also letzte Woche, ja, aber nachdem heute, denke ich nochmal drüber nach. Hm? Warum einem meinem Leben anvertrauen, der mir noch nicht mal versprechen kann, dass es mir danach blendend geht oder wenigstens besser? Was Jesus dir garantiert ist, du wirst das Leben finden. Du wirst ein Leben finden, für das es wert ist, zu sterben. Und jemand hat mal gesagt, wenn du nichts hast, für das es sich zu sterben lohnen würde, dann hast du auch nichts, für das es sich zu leben lohnt. Das verspricht er dir. Also mache ich das heute einfach. Ich lade dich im Namen Jesu ein, heute Jesus nachzufolgen. Heute darauf einzugehen, komm. Dem nachzugehen, der für dich gelitten hat, damit du leben kannst. Auf dem nächsten Bild seht ihr so eine Hand. Das ist Jesu Hand, die dich einladet. Komm mit. Und da seht ihr das Blut in der Mitte von diesem Nagel, der da durchgeschlagen war. Der lädt dich ein, der für dich gelitten hat, ihm nachzugehen. Ich lade dich ein, folge ihm nicht, weil du dann ein schmerzfreies Leben haben willst, sondern einfach, weil du ihm vertraust. Weil du gemerkt hast in den letzten Wochen und Monaten, dem kann man vertrauen. Ich werde mitgehen. Egal, wohin er geht. Ich selber mache das schon ein paar Jährchen und ich bin ein wirklicher Feigling. Ich bin nicht gut darin, Schmerzen auszuhalten. Und ich bin immer noch dabei. Vielleicht macht euch das Mut. Ich habe das Leben gefunden. Ich habe das gefunden, was hier eben im Lied beschrieben wurde. Sie sagen von dir, dass du ein starker Turm bist, der mich schützt. Was du erleben wirst, ist, dass du nie mehr alleine durch dieses schmerzvolle Leben gehst, sondern dass immer jemand bei dir ist, der es genauso erlebt hat und der sagt, der dir verspricht, ich zeige dir das Leben. Du wirst ewig leben und irgendwann tatsächlich ein Leben ohne Schmerz. Du wirst nie mehr alleine sein. Wir hören jetzt ein Lied von der Band und ich liebe dieses Lied und da fasst jemand diesen Entschluss, Jesus, ich werde dir nachgehen, egal wenn es durch Täler geht und wohin auch immer, aber wenn du dich umdrehst, Jesus, dann wirst du sehen, dass ich hinter dir bin. Ich werde an dir dranbleiben, weil ich vertraue. Und wenn du heute das Gefühl hast, es ist dran, ich schlage in diese Hand ein, obwohl ich nicht weiß, worauf ich mich einlasse. Und ich nehme diese ganzen Schmerzen, die ich habe, mit. Und ich wünsche mir, dass Jesus was tut, aber das ist nicht das Wichtigste. Dann sing dieses Lied, ja, du wirst es nicht mitsingen können, bete es innerlich mit, lies die Zeilen, mach es zu deinem Lied.